Auf mexikanischen Landstraßen einer Story hinterher zu jagen, fühlt sich oft an wie ein Roadmovie zum Mitspielen. Staubige Hochebenen, einsame Tankstellen, dazu passende Dörfer, die mit selbstverliehenen Ehrentiteln auf den Ortsschildern vor allem Fernfahrer umgarnen. Gerade passieren wir Actopan, Welthauptstadt des Barbacoa, einem in Erdöfen ausgebackenen Hammelgericht.
Doch für ein deftiges Frühstück ist keine Zeit. Denn bis nach Simapan, einer Kleinstadt am Fuße der Sierra Gorda, ist es noch ein gutes Stück Fahrt. Und man habe uns viel zu erzählen, warnt uns ein Mann namens Chema bereits am Telefon.
Korruption, Wahlbetrug, Giftmüll, Morddrohungen. Diese hingekritzelten Stichwörter im Notizbuch sind irgendwann stärker als das Tempolimit.
Doch statt mit misstrauischen Blicken empfängt man uns in Simapan mit offenen Armen. Der Bürgermeisterkandidat der Partei der Institutionellen Revolution, PRI, inszeniert gerade ein Dorffest. In 2 Wochen wird hier gewählt, der Marktplatz ist voller Menschen. Eigentlich nur daran interessiert, endlich den Weg zu Chemas Haus zu finden, erklärt uns eine Obstverkäuferin ungefragt erst einmal, was in Simapan Sache ist.
Wir kämpfen hier um unser Dorf. Nur Lügen haben sie uns erzählt, dass sie einen Recyclinghof bauen würden. Aber das stimmt nicht. Ich hätte nichts gegen eine Fabrik. Aber das, was sie hier vorhaben, was mehr kann uns das bringen als den Tod? Wir wollen dieses Gift nicht. Verschwinden sollen sie aus unserem Dorf.
Höchste Zeit, endlich unseren Kontaktmann Chema von der örtlichen Bürgerinitiative zu treffen. Doch der telefoniert gerade, als wir ihn in seinem Gartenhaus aufstöbern. So bleibt es zunächst an seiner Freundin Maria Carmen, die Geschichte ins Jahr 2007 zurückzuverfolgen, als ein paar Schulkinder anfingen, an der Baustelle des angeblichen Recyclinghofs herumzuschnüffeln.
Eine Gruppe Jugendlicher begann in der Schule, Fragen zu stellen. Warum man ein Loch grabe und das Geröll aus einer Schlucht abtragen. Gleichzeitig berichteten sie, dass die Arbeiter auf dem Gelände keinerlei Lagerhäuser oder irgendetwas, das nach einem Recyclinghof aussah, bauten. Dafür legten sie die ganze Schlucht mit einer großen Plane aus, einer Geomembran, so wie die Konstrukteure das nannten.
Irgendwann schnappten die Kinder das Wort Confinamiento auf, ein Begriff, mit dem die kleinen Schnüffler zunächst nichts anfangen konnten. Auch die Eltern wussten nicht so recht, was ein Endlager ist, ergänzt Chema, der endlich das Telefon aus der Hand gelegt hat.
Unsere Kenntnisse zu diesem Thema waren gleich null. Also fragten wir herum, luden uns Experten ein. Geologen, Geophysiker, Biologen, Spezialisten in Erdarbeiten. Sie untersuchten die Gegend und schrieben Gutachten. Alle erklärten sie, dass das Vorhaben sehr, sehr gefährlich sei, denn hier solle wohl das größte Giftmüllendlager Lateinamerikas entstehen.
Doch wie sich verhalten angesichts solcher toxischer Neuigkeiten? Nur wenige Bewohner Simapans glaubten, das bereits zu 80% fertiggestellte Projekt noch stoppen zu können. Allgemeines Schulterzucken war an der Tagesordnung.
Doch Chema und eine kleine Gruppe hartnäckiger Hobbydetektive ließen nicht locker. Schnell wurde ihnen klar, dass das Rathaus, die zuständigen Regierungen und auch das Umweltamt die Endlagerpläne nicht nur kannten, sondern bereits im Jahr 2004 unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgesegnet hatten. Nun wollte sich niemand von ihnen zu dem Projekt äußern. Auch der Betreiber der Anlage, der spanische Mutterkonzern Befesa, gab wenig Auskünfte, erklärte lediglich, die Operation sei völlig ungefährlich. Erst einem Videoaktivisten gelang es im Jahr 2008, den Direktor von Befesa Mexico, Juan Ramón Barcala, zu einem Interview zu bewegen, von dem wir einen Ausschnitt ergattern konnten.
¿Qué capacidad en específico tiene este confinamiento en Simapán?
Ese confinamiento tiene
Dieses erste Endlager hat eine Kapazität von 500.000 Tonnen. Wir gehen davon aus, jedes Jahr zwischen 60.000 bis 70.000 Tonnen zu empfangen und das Endlager in 7 Jahren zu füllen. Je nachdem, wie schnell es voll wird, werden wir dann daneben das nächste Endlager bauen. Wir reden hier also von 300 Tonnen neuen Abfällen am Tag.
Nun, wo man das Ausmaß der Anlage kannte, war die Frage, was dort, 6 Kilometer vor dem Ortseingang Simapans, eigentlich gelagert werden sollte. Da das mexikanische Umweltgesetz Betreiber von Endlagern nicht auskunftspflichtig macht, tappte man zunächst im Dunkeln. Doch dann kam Maria Carmen auf die Idee, Kontakt zu den Lkw-Fahrern zu suchen, die für Betreiberunternehmen wie Befesa arbeiteten, um mehr über die Fracht zu erfahren. Einer der Fahrer erzählte Maria Carmen schließlich von einem äußerst beunruhigenden Zwischenfall.
Der Fahrer erzählt mir von einem seiner Kollegen, der sich bei einem Transport kontaminiert hatte. Die Substanz hieße Ascarel, eine chemische Verbindung, die extrem krebserregend ist.
Das Isolier- und Kühlmittel Ascarel ist wegen seiner extremen Giftigkeit seit Ende der 80er Jahre in vielen Ländern der Erde verboten. Seine Endlagerung ist somit ein Problem. Mexikos lasche Umweltgesetzgebung jedoch hat das Land zu einem Müllmagneten für Ascarel und andere gefährliche Abfälle gemacht.
Wurden die meisten mexikanischen Endlager bisher in den Wüstengegenden im Norden des Landes errichtet, so liegt Simapán nur 3 Stunden Fahrt von der Hauptstadt entfernt. Die hiesige Industrie hat an einer neuen Lagerstätte für Giftstoffe ebensolches Interesse wie Spediteure, die die toxische Fracht über den Hafen von Veracruz einfuhren.
Die Nachricht von den Ascarel-Transporten verbreitet sich in Simapán in Windeseile. Krebserkrankungen sind hier ein sensibles Thema. Denn von den Abraumhalden früherer Bergwerke treibt es an trockenen Tagen von Schwermetallen gesättigte Staubwolken in die Stadt. Hinzu kommt ein natürlicher, doch außergewöhnlich hoher Arsengehalt im Grundwasser. In beinahe jeder Familie in Simapán gibt es Krebsfälle.
Immer mehr besorgte Bewohner schlossen sich im Jahre 2008 der inzwischen zur Bürgerinitiative Todos Somos Simapán gewachsenen Gruppe von Chema und Maria Carmen an. Demonstrationszüge in die Provinzhauptstadt Pachuca und bis nach Mexiko-Stadt fanden reichen Zulauf. Die Wut war groß, die Forderungen deutlich. Weg mit dem Gift, her mit einem Krankenhaus, Arbeitsplätze statt Endlager. Die Regierenden ignorierten die Demonstrationen so gut es ging, versuchten die Proteste zu diffamieren. Die Lehrerin Irma Labra, die von Anfang an dabei war, erinnert sich.
Die Haltung der politischen Machthaber war absurd. Sie warfen uns vor, keine Umweltbewegung zu sein, sondern politische Interessen zu verfolgen. Das sagten sie uns so oft, bis wir begannen, darüber nachzudenken und uns klar wurde, dass sie ja eigentlich recht hatten. Und so stellten wir eine unabhängige Liste zur Bürgermeisterwahl auf und gewannen. Wir gewannen die Wahl.
Das war im November 2008 und nun hatte die Betreiberfirma samt ihrer politischen Protégés tatsächlich ein Problem. Denn Chema, als frisch gebackener Bürgermeister, hatte nach mexikanischem Recht plötzlich das letzte Wort in Sachen Endlager. Befesa drohte mit einer 35 Millionen schweren Schadensersatzklage im Falle, dass die Anlage nicht in Betrieb genommen werden könne.
Um Chema wieder loszuwerden, beschuldigte der bei den Wahlen unterlegene Kandidat der PRI seinen Konkurrenten unlauterer Hilfe aus der Kanzel. Ein Pastor aus Simapán solle am Wahlsonntag in der Messe Partei für die Bürgerinitiative ergriffen haben. Die deutlichen Beweise, ein schlecht geschnittenes Video, das wohl vor keinem unabhängigen Wahlgericht standgehalten hätte. Egal, Chema wurde ab und eine Übergangsregierung eingesetzt.
Bereits kurz darauf gelangte ein erster Lkw-Konvoi mit seiner giftigen Fracht unbemerkt zum Endlager. Simapán war schockiert, aber nur für einen Moment, denn bereits kurz darauf begann man sich erneut zu organisieren. Lokale Polizeieinheiten informierten die Bürgerinitiative heimlich über den nächsten anstehenden Transport im April 2008. Irma, die damals in der Übergangsregierung mitwirkte, erinnert sich nur zu gut, was dann geschah.
Ich werde diese Nacht nie vergessen. Als Autoritäten mussten wir doch irgendwie handeln. Und so beschlossen wir, die Straßen aufzuhacken. Wir besorgten uns Werkzeuge und rissen den Asphalt über die ganze Straßenbreite auf. Einen Graben, damit die LKWs nicht durchkamen. Es wurde hässlich, als die Bundespolizei eintraf und aus nächster Nähe mit scharfen Waffen auf uns anlegte. Die Lage spitzte sich gegen Morgen derart zu, dass wir über unsere Mobiltelefone alle anriefen, die nach Hause gegangen waren, um auszuruhen oder nicht gekommen waren. Die Polizei war kurz davor, eine Gräueltat zu begehen. Doch wir blieben standhaft und bewiesen uns selbst, dass wir fähig sind, die Dinge selber in die Hand zu nehmen.
Von diesem Tag an verwandelte sich Simapan in eine Festung. 200 Bundespolizisten wurden in ein 5-Sterne-Hotel im Stadtzentrum einquartiert, patrouillierten rings um das Endlager, schikanierten die Bevölkerung. Dennoch, die Giftmülltransporte wurden vorerst ausgesetzt. Vielmehr setzte man nun alles daran, die Bürgerinitiative vor den Neuwahlen zu spalten und versuchte erneut, das Projekt zu verharmlosen. Doch dem begegnete Cema beim Klinkenputzen gegen das Endlager mit weiteren geologischen Gutachten, welche die mangelhafte Planung des Projektes veranschaulichten.
Die von uns konsultierten Geologen bescheinigten allesamt, dass der Bericht vom Befasa über die Umweltauswirkungen des Projektes unvollständig und beschönigend sei. Es wurden keine Probebohrungen vorgenommen. Durch die Schlucht geht ein Wasserlauf. Das Gestein ist porös und nicht zur Einlagerung gefährlicher Stoffe geeignet. Aber die Gutachten der Firma stellen es so dar, als ob die Bedingungen perfekt wären.
Zeit, endlich selbst einen Blick auf das Endlager zu werfen. Maria Carmen führt uns auf einen Hügel, von dem aus man die Anlage gut einsehen kann. Von oben sehen die Kipper und Bagger aus wie harmloses Spielzeug. Auch die Polizeistreife auf der Landstraße unter uns wirkt nicht sonderlich bedrohlich. Gut zu erkennen sind jedoch Oxidationsspuren auf der Betondecke, welche über die ersten Giftmülleinlagerungen gezogen wurde.
Gespenstische Stille. Erst dann findet Maria Carmen die Worte wieder, informiert uns über den virulenten Stimmenkauf und die fast täglichen Morddrohungen 2 Wochen vor dem erneuten Urnengang. Viele Bewohner Simapans fragen zudem, was nachhaltige Alternativen für die brachliegende Region seien. Das Endlager hätte zumindest ein bisschen Geld in die Kasse der Stadtregierung gebracht. Doch auch anderwärtig habe das felsige Hochplateau ein großes Potenzial, versichert uns Maria Carmen.
Ihr solltet euch die Zeit nehmen, um die Grotten von Saja kennenzulernen. Das sind Thermalquellen, die man touristisch erschließen könnte. Im Norden der Region gibt es zudem riesige Marmorvorkommen, doch bisher fehlte es an Investoren. Wir haben auch Ackerland, aber es fehlt an einem Bewässerungssystem. An Wasser mangelt es dabei nicht, wohl aber an der Infrastruktur. Am meisten fehlt uns hier eine fähige Regierung, die in der Lage ist, ein Budget zu verwalten und Impulse für eine wirkliche Entwicklung zu geben.
Cema, der neben seiner ehrenamtlichen Arbeit in der Bürgerinitiative auch Betreiber eines Tankstellennetzes und einer Textilfabrik ist, sei dafür genau der Richtige. Doch nicht allen Bewohnern ist die omnipräsente Personalie Cemas so ganz geheuer.
Zurück auf dem Marktplatz treffen wir eine Gruppe Jugendlicher, die zwar gegen das Endlager, aber auch für eine andere Art Politik ist, die sich am Ende in wirklicher Teilhabe und nicht in getreuer Gefolgschaft ausdrückt.
Mir gefällt die Art und Weise nicht, wie die Übergangsregierung auftritt und wie der Wahlkampf hier abläuft. Die Kandidaten versuchen, die Menschen mit allen Mitteln zu überzeugen, versprechen Dinge, die sie nicht halten werden. Und die Leute unterstützen die Kandidaten oft nicht deshalb, weil sie deren Programme wirklich analysiert hätten. Sie treibt oft die reine Hoffnung.
Während Chemas Kampagne die Stadt weiter polarisiert, freut Irma sich eher auf das Ende ihrer Amtszeit in der Übergangsregierung. Wenn das Endlager ein für allemal gestoppt sei, werde sie die politischen Geschicke in Simapán gern wieder anderen überlassen.
Mir ging es nie um die Macht. Ich fühle mich deutlich wohler in meiner Rolle als Lehrerin und als Mutter meiner Kinder. Denn am Ende sind es meine und die Kinder Simapáns, für die ich diesen Kampf hier führe.
Drei Wochen später, zurück in Mexiko-Stadt. Die Wahlen vom 5. Juli sind schon seit Tagen gelaufen. Doch noch immer gibt es kein offizielles Ergebnis des Urnengangs in Simapán. Auch unsere Anrufe und Nachrichten auf den Sprachboxen bleiben unbeantwortet. Irgendwann geben wir es auf, nehmen uns vor, weiterhin anzurufen und lassen es irgendwann doch sein.
Und dann doch ein Anruf von Chema.
Ja, am Ende haben wir doch gewonnen und ich bin wieder Bürgermeister von Simapán. Gerade schauen wir, wann wir uns das nächste Mal mit dem Gouverneur unseres Bundesstaates treffen. Der hatte nämlich vorgeschlagen, eine unabhängige und interdisziplinäre Untersuchungskommission einzusetzen und so zu zeigen, dass das Betreiben eines Endlagers nicht umsetzbar ist.
Und so steuert der Kampf gegen das Giftmülllager im mexikanischen Simapán so langsam auf ein Happy End zu. Sieht zumindest ganz danach aus. Doch Chema und die Detektive trauen dem Frieden nicht so recht. Sie wissen, dass die Stimmung in der Stadt schnell kippen kann, wenn sie es nicht schaffen, die Region auch wirtschaftlich wiederzubeleben. Um der Versuchung zuvorzukommen, das Endlager in ein paar Jahren erneut zu öffnen, sucht Chema deshalb nun Verbündete, um das Endlager ein für alle Male loszuwerden. Und so endet unser Telefonat nicht mit einem Adios, sondern einem Aufruf an die hiesige Hörerschaft.
Es wäre schön, wenn wir Kontakt mit Menschen in Deutschland bekommen könnten. Denn wir als Stadtrat suchen im Moment fieberhaft nach umweltpolitischen Beratern. Denn warum nicht die Idee eines Recyclinghofes verwirklichen und das Kapitel Endlager endlich abschließen?